chili days.
Schön und scharf.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen an diesem wahrlich atemberaubenden Sommerabend und bei den Chili Girls eurer schwul-lesbischen Redaktion hier bei Radio Frei und unserer unlängst angekündigten literarischen Sendung.
Literaturspezialsendung. Neben mir steht der Yves.
Und neben mir der Jörg.
Und wir begrüßen euch ganz herzlich und wünschen euch eine schöne Stunde.
We'll be right back.
Ihr hört die Chilligers auf Radio Frei. Wir hatten es letztes Mal angekündigt, vage angekündigt, und ich freue mich, dass es uns gelungen ist, heute einen Gast im Studio begrüßen zu dürfen, auf den wir lange gewartet haben. Antje Wagner ist hier. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Antje Wagner, Schriftstellerin aus Potsdam, die für ein paar Monate hier in Erfurt weilt, weil sie den Stadtschreiber Literaturpreis gewonnen hat. Mehr dazu erfahren wir natürlich noch im Laufe der Sendung. Und Antje, du hast uns natürlich Literatur von dir mitgebracht. Du hast uns eine Erzählung mitgebracht. Das ist auch eine Wunscherzählung, müssen wir dazu sagen.
Wunsch vom Redakteur.
Genau. Und die wird Antje für euch heute Abend lesen in dieser Stunde. Und dazu haben wir auch gar nicht so viel Überredungskunst gebraucht. Sie ist sehr gern hergekommen. Und
ein
Glas Rotwein haben ihr Übriges getan. Und jetzt haben wir sie da.
Ja, und weil wir natürlich auch gern wissen möchten, wer hinter diesen Texten steht, werden wir sie nach der nächsten Musik kurz vorstellen. Und vielleicht noch ein paar Worte zu der Musikauswahl heute. Ich habe mir erlaubt, dieses kleine unscheinbare Experiment zu wagen, nur eine CD mit ins Studio zu nehmen und passend zur Literatur heute Abend die Musik auszuwählen. Und jetzt hören wir Titel 10. Eine sehr ruhige Musik, sie läuft noch ein bisschen aus, also Stille gehört auch dazu, muss man dazu sagen. Ich freue mich nochmal, Antje Wagner hier im Studio begrüßen zu dürfen, und ich bin ja ein Freund von kleinen Geschichten, und eine kleine Geschichte lässt sich vielleicht auch erzählen, wie wir uns so ein bisschen auch vielleicht gefunden haben. Ich will nicht so betreiben, aber du hast ja vor Jahren schon angefangen zu schreiben, da gab es dieses Buch Lüge mich mit dem Titel, das erschien damals doch im Querverlag, das war 1999?
Das war 2001.
2001, okay.
1999 hat sie aber auch schon ein Buch geschrieben, und das war
Der gläserne Traum.
Der gläserne Traum,
das erste.
Genau.
Ja, und dieses Lüge mich war halt so ein Buch, das wir ja vorgestellt hatten, verlost, rezensiert, und da hast du dich auch bedankt mit einer kleinen Mail, und so kam irgendwie mal der Kontakt zustande. Du dachtest, wir wären irgendwie eine Redaktion in Leipzig, vielleicht bei Radio Blau, aber dann hast du doch feststellen müssen, als du hier nach Erfurt kamst wann war das? Im April, ne?
Im April, erst
genau. April, genau. Wir kennen uns, und dann haben wir uns irgendwann auch getroffen im Café Duktig zu einer Lesung, wo du den Hessus, wie heißt der Wettbewerb?
Eobanus Hessus Literaturwettbewerb.
Genau, wo du den
praktisch
eröffnet hast.
Genau.
Ja. Und so kam es dazu, dass wir hier sind. Wir haben es schon angesprochen, du hast mehrere Bücher und Romane bereits geschrieben. 1999 hast du damit angefangen. Aber vorher, darf ich es verraten, wann du geboren bist?
Das.
1974.
Ja, ich weiß.
Da kann man jetzt ganz schnell rechnen. Du bist in Wittenberg geboren, das liegt in Sachsen-Anhalt.
Ja.
Und man möchte ja jetzt meinen, naja, wenn man weiß, du wohnst in Potsdam, bist ja nicht sehr weit gekommen. Aber zwischendurch warst du noch in England und hast dort studiert?
Genau, in Manchester. 13 Monate war ich da.
Ja, was hast du studiert?
Also studiert habe ich deutsche und amerikanische Literatur und Kulturwissenschaften. Das klingt immer so abgehoben.
Kulturwissenschaften ist aber auch ein ehrbarer Beruf, muss ich sagen. Gibt es den heute überhaupt noch so? Ich weiß es gar nicht.
Naja, so richtig ist es kein Beruf, es ist so ein Kraut- und Wiesenstudium.
Ja,
man kann
okay.
eigentlich danach so Kulturarbeit machen oder so Aufbaustudiengänge. Hm. Ich wusste auch ganz lange nicht, was ich werden wollte. Ich wollte dann Botschafterin werden.
Wow.
Und dann kam aber die Literatur dazwischen.
Wann kam die dazwischen?
Eigentlich so 98. Ich hatte so ein kleines Manuskript, das wurde später der Gläserne Traum und habe das dem Querverlag geschickt und habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass die antworten. Die haben sofort geantwortet, das nehmen wir, das wollen wir und die Deadline ist dann und dann und das war erstaunlicherweise oder schlimmerweise gerade in meinen Examensprüfungen. Also habe ich bis um 10 immer gelernt für die Prüfung und ab um 10 habe ich den Roman geschrieben. Das merkt man dem jetzt auch an, der ist sehr atemlos.
Nachts?
Ja, nachts. Ich schreibe immer nachts.
Man sagt ja offiziell, du hast 1999 angefangen mit Schreiben, was insofern ja nicht ganz stimmt.
Ja. Man zählt doch das heute, wie das veröffentlicht
ja, richtig.
Worden ist.
Genau.
Und der erste Roman war Der gläserne Traum, danach kam Lüge mich 2001 und 2003 das dritte Buch mit Erzählungen Die Gärten bist du.
Ja.
Und das sind doch alles drei auch lesbische Romane, Geschichten, Erzählungen, die im Querverlag erschienen sind. Und später hast du dich dann auch mal ein bisschen umorientiert und hast mehr so heterosexuelle Erzählungen geschrieben.
Also so ganz so kann man das jetzt auch nicht sagen. Also es war so, ich bin in den Querverlag gekommen, was ein wunderschöner Verlag ist, also menschlich ganz toller Verlag. Und habe dann aber, also ich habe drei Bücher gemacht und habe aber dann ein viertes Buch geschrieben, von dem ich merkte, das wird halt nicht nur lesbisch, sondern das hat ein anderes Thema. Es ging halt nicht ums Lesbischsein, sondern es ging eigentlich um Gewalt und Gewalt in verschiedenen Facetten. Und da kam natürlich das Lesbischsein mit rein, weil das meine Lebensrealität ist. Aber es gab andere Geschichten, die wollten geschrieben werden. Das waren halt heterosexuelle Geschichten oder irgendwie Geschichten. Und das konnte ich im Querverlag nicht mehr machen, weil es eine Mogelpackung geworden wäre. Der Querverlag ist ein schwul-lesbischer Verlag und er macht halt auch nur schwul-lesbische Sachen. Da hat mir aber der Verlag selber dann geholfen und hat gesagt, du musst eigentlich in einen anderen Verlag und raus, weil die Sachen, die du machst, werden anders. Und dann habe ich mir eine Agentur gesucht und bin dann zu Kiepenheuer und Witsch gekommen. Da habe ich jetzt schon zwei Bücher jetzt dort gemacht.
Du hast gesagt, die Geschichten kommen zu dir. Du denkst sie dir also nicht selbst aus?
Ich sag ja, das ist interessant. Also die Leute fragen mich, wieso schreibst du solche Themen? Weil ich ganz oft so düstere Sachen schreibe. Und dann ist es wirklich so, dass ich sage, die Themen kommen zu mir, nicht andersrum. Natürlich denke ich mir die aus, aber es ist irgendwie sowas, es gibt so einen Sog. Vielleicht ist es das. Es gibt einen Sog und dann wollen die Geschichten geschrieben werden. Und das kommt schon zu mir. Also das ist dann so ein Drang, der mich zwingt zu schreiben.
Du hast dann 2003 das Moddenlicht, daraus hast du heute auch gelesen, eine Erzählung geschrieben. Und im letzten Jahr Hinter dem Schlaf, ein Roman. Und worum geht's da? Also ich habe damit noch gar nichts irgendwie von gehört.
Hinter dem Schlaf ist mein letztes Buch 2005, das ist hetero. Es gibt einen Randschwulen und eine Randlesbe, sag ich immer. Das Buch musste geschrieben werden. Es funktioniert für mich auch wirklich nur hetero. Und da geht es eigentlich darum, dass ein Mann sich verfährt und der will eigentlich nach Hamburg und ganz plötzlich merkt er, die Gegend wird immer karger, es ist Sommer, es fängt an zu schneien und er fährt plötzlich einen Berg hoch und fährt einen 3000er hoch, es kann nicht sein, es ist Hamburg. Und er hat sich also definitiv irgendwie ganz dolle verfahren und er stellt halt irgendwann fest, es ist wie so ein bisschen so ein utopischer Roman, dass er sich nicht mehr auf der Landkarte befindet, sondern dass er durch die Landkarte durchgefahren ist und sich auf der Rückseite dieser Karte befindet in einer Parallelwelt. Darum geht's in diesem Roman.
Der ist aber auch sehr gut angenommen von der Rezension. Parallelwelten sind relativ modern in der neuen Literatur, habe ich mich kundig gemacht, zumindest gelesen, aber deiner wurde dann doch hervorgehoben.
Gott sei Dank.
Zumindest vom Spiegel habe ich, glaube ich, eine Kritik gelesen.
Deutschlandradio und so.
Deutschlandradio und so. Also ich habe ihn auch noch nicht gelesen, aber ich werde es nachholen. Im Moment haben wir auch noch andere Bücher, die wir hier euch in der nächsten Sendung übrigens vorstellen und auch verlosen werden, an denen wir gerade noch knabbern. Aber das nächste Buch ist bei mir dann auf jeden Fall auch Hinter dem Schlaf, denn das hört sich sehr spannend an.
Und was mich ja immer sehr interessiert, kannst du denn davon leben zu schreiben?
Gott sei Dank, also ich bin wirklich ein Glückskind, das ist nämlich nicht normal. Also ich habe 5 Bücher veröffentlicht, da könnte man denken, man kann vom Schreiben leben, aber es ist nicht so einfach. Man lebt nicht unbedingt als Autor vom Verkauf der Bücher, das muss man jetzt wissen, es sei denn, man schreibt einen Bestseller. Wovon ein Autor lebt, ist von Veranstaltungen oder wenn man noch nicht 35 ist, gibt es in Deutschland eine Möglichkeit, sich für Stipendien zum Beispiel zu bewerben. Und wenn man dann die Qualität hat, kann man genommen werden. Und das ist eigentlich so eine Mischung, aus der ich lebe, also vom Verkauf der Bücher, von Veranstaltungen und von Stipendien. Und ich hoffe einfach, also so ist das Konzept so gedacht, dass man ab 35 etabliert genug ist, um dann allein vom Verkauf der Bücher zu leben. Ja. Mhm.
Der Literaturpreis hier in Erfurt ist ja auch sowas wie ein Stipendium, genau. Kann man sagen. Das ist ein Literaturpreis, den die Stadt seit ein paar Jahren, seit 2001 glaube ich, vergibt.
Genau.
Und du bist die dritte Stadtschreiberin. Was sind denn hier deine Aufgaben in Erfurt?
Ja, das habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Also wie gesagt, es gilt als Literaturpreis, wird aber im Grunde wie ein Stipendium vergeben, weil der Preis darin besteht, 4 Monate mit einem bestimmten Geldbetrag hier in einer wunderschönen Wohnung zu leben und zu arbeiten. Was der Stadtschreiber macht, das entscheidet im Grunde der Stadtschreiber selber. Also ich bin hierher gekommen und hatte gar keine Aufgaben. Und das Einzige, was waren Kolumnen in der Thüringischen Allgemein, jede Woche eine. Das mache ich jetzt auch. Und dann habe ich halt selber für mich entschieden, ich möchte auch der Stadt im Grunde das geben, was ich kann. Und das sind Lesungen, Veranstaltungen und so weiter. Und ja, und da habe ich jetzt halt auch eine ganze Menge Veranstalter, die Sachen mit mir machen. Also jetzt zum Beispiel die nächste ist in der Bibliothek am Domplatz am 21.
Und du bist natürlich auch noch in anderen Medien präsent. Da habe ich zum Beispiel einen wunderbaren Zeitungsartikel vom Samstag in der Thüringer Allgemeine. Und du schreibst dort eine kleine Kolumne in Form von Briefchen. Mhm. Du schreibst, mein Lieber, fängst du an, ist wahrscheinlich nicht dein Freund gemeint, da du eine Freundin hast.
Aber das ist ja so ein bisschen ein Geheimnis, das wir hier nicht unbedingt lüften wollen.
Gut, dann wollen wir das wahren.
Weil das ist ja das Spannende auch, glaube ich, das Spannende für die Leserinnen und Leser dieser Tageszeitung, sich alle ihre eigenen Geschichten da reinzudenken. Das ist ja das Tolle. Und du hast da auch ganz tolle Reaktionen schon bekommen, hast du uns erzählt.
Ja, ziemlich verrückt. Also ich bekomme Briefe und das freut mich sehr. Also ich habe am Anfang auch so gedacht, das Ganze ist in Briefform geschrieben. Also es wird jemand angesprochen, der nicht antwortet. Der schon seit 10 Wochen nicht antwortet. Und nach dem 6. Brief passiert ist das erste Mal, dass ich aus Erfurt einen Brief bekam von jemandem, der diese Identität desjenigen angenommen hat, den ich anschreibe. Und sowas passiert mir jetzt immer öfter. Also ich bekomme Briefe von Erfurtern und das ist wunderschön, weil ich natürlich in der Zeitung dann auch wieder darauf antworte. So, dass man das Gefühl hat, also man kann eigentlich Einfluss nehmen auf die Dinge, die in der Zeitung stehen.
Du hast mit den Texten auch noch was vor, dann?
Die Texte werden, das ist eine ganz schöne Sache, veröffentlicht als Buch. Das ist ein Verlag von der Thüringischen Allgemein, kommt irgendwie in diesem Herbst noch raus. Ein kleines Buch, ist spottbillig, kostet 6 Euro und ist dann überall erhältlich. Also ich weiß noch nicht, wie es heißt.
Ja, und uns hast du natürlich auch was mitgebracht. Wir haben es ja angekündigt, du wirst heute live lesen für die Hörerinnen und Hörer der Chili Gays, natürlich von Radio Frei und allen anderen, die hier auch noch zu Gast sind. Hier sind auch noch ein paar gekommen vom Radio und hören draußen im Saal zu. Und du hast uns eine Erzählung mitgebracht aus Mottenlich, von der du uns, als wir uns über deine Erzählung unterhalten haben, auch vorgeschwärmt hast und ich dann spontan begeistert gesagt habe, die möchte ich gerne hören. Es ist keine schwul-lesbische Geschichte, aber willst du noch ganz kurz was zu sagen? Oder?
Ja, das ist ein bisschen gemein. Also das Buch Mottenlicht ist zur Hälfte lesbisch und zur Hälfte hetero. Und ich lese eine hetero-Geschichte. Aber das ist für mich eine ganz interessante Geschichte. Wenn ich schreibe, ist es immer so, dass ich einen Sog brauche, der mich am Schreiben hält. Und bei der Geschichte hatte ich halt die grobe Idee, fing an zu schreiben und merkte, der Sog fehlt. Irgendwas ist falsch. Dann habe ich erstmal drüber geschlafen, habe das Ganze liegen lassen. Und dann kam mir die Erleuchtung im Traum. Und zwar habe ich am nächsten Tag einfach die Geschlechter der Hauptfiguren getauscht. Also am Anfang handelte es sich um einen 19-jährigen Typen und um ein 16-jähriges Mädel. Und jetzt ist es genau andersrum. Und ich habe aber genau die Eigenschaften, die ich vorher den Figuren gegeben habe, beibehalten. Und dadurch wird die Geschichte jetzt für mich nicht unbedingt eine Hetero-Geschichte. Das ist eine ganz schräge Geschichte, also die irgendwie mit diesen Geschlechtersachen so ein bisschen spielt.
Mhm. Da freuen wir uns jetzt drauf. Wie heißt die Geschichte?
Katzenliebe.
Katzenliebe, genau. Wir freuen uns drauf. Antje Wagner wird gleich Katzenliebe lesen. Zuvor noch, hören wir natürlich noch eine kleine Musik und dann geht's los.
Herzenliebe. Sie war verrückt nach ihm, nach seinem unsicheren Gang, nach seiner brüchigen Stimme, nach dem blassen Gesicht, fast erdrückt von der Fülle der Locken. Seit sie denken konnte, hatte sie sich gelangweilt. Nur Achim war ihr wichtig gewesen. Aber Achim war ein Kater. Dabei hatte sie eine maßlose Begeisterungsfähigkeit für einen anderen Menschen in sich geahnt. Die schlummerte seit Jahren, weil sie keine Verwendung dafür hatte. Doch dann hatte sie Adrian entdeckt. Und zu Hause im Bett stellte sie sich manchmal vor, er liege neben ihr und würde ihre Handflächen küssen. Er war noch ein Kind. Und das Schönste an ihm war der Name. Jeder andere in der Schule war attraktiver als Adrian. Wir sind wie Tag und Nacht, dachte sie. Wer Tag und wer Nacht war, war ihr allerdings nicht ganz klar. Unsere Saskia ist ein Satansbraten, sagte Vater vor Freunden und das nicht ohne Stolz. In der Schule die Klügste und prügeln tut sie sich wie ein Bengel. Jahrelang war nichts passiert. Nichts als die Sommer, einer länger und heißer als der andere. Nichts als die Regelmäßigkeit von Mahlzeiten, die Schulurkunde, die sie alljährlich als beste Schülerin bekam, das Dahingleiten von einem Zustand in den nächsten und wieder zurück. Als Saskia nachmittags aus der Schule kam, legte sie sich in die Hängematte, rauchte und blätterte gelangweilt in einer Illustrierten. Nach einer Weile stand die Mutter auf der Terrasse, sah sie liegen und fing an zu zetern. »Mach dich nützlich«, rief sie. »Der Abwasch erledigt sich nicht von allein.« Saskia antwortete nicht, sondern schlenderte stumm an ihr vorbei in die Küche. »Pfui«, rief die Mutter. »Die Fußnägel lackieren, aber dreckige Füße haben. An den Füßen erkennt man den Charakter des Menschen.« Saskia hörte gar nicht hin. Es war das alte Spiel. Beim Abtrocknen sah Hannes durch das Küchenfenster, lachte und streckte ihr die Zunge raus. Sie hob nur die Faust. Dem Idioten würde sie es später zeigen. »Jungs in der Küche machen nur Ärger«, hatte die Mutter gesagt. Im Grunde war es Saskia egal. Sie war nicht sauer, dass ihre Brüder nie abwaschen mussten, doch dass Jan, der Älteste, sie nicht mit dem Motorrad in die Stadt mitnahm, verübelte sie ihm. »Nichts für Mädchen«, sagte er und setzte grinsend seinen Helm auf. Bevor er die Küche verließ, trat sie ihm gegen das Schienbein. Auch das war nichts Neues. »Spinnst du? Bescheuerte Ziege!« Sie pfiff vor sich hin, klapperte mit den Töpfen und drehte sich nicht mal um. Sie würde sich sowieso bald ein eigenes Motorrad zulegen. Er war unscheinbar. Mode schien gänzlich an ihm vorbeizugehen. Sogar im Sommer trug er eine alberne Strickjacke. Darüber hatte sie lächeln müssen. Er war immer bleich und sein Gesicht spitz wie das kleiner Tiere. Eichhörnchen vielleicht, dachte Saskia. Oder Vögel. Ja, er war ein Vögelchen. Sein Haar glänzend wie Rabenfedern, das wollte sie glätten und spüren, wie es sich aufrichtete unter ihren Fingern. Dieses Haar passte überhaupt nicht zu ihm. Es war, als wollten die ungestümen Locken alles wettmachen, was ihm sonst fehlte. Bald würde sie ihn an sich ziehen und von den leuchtenden Pünktchen in seinen Augen sprechen. »Was du alles bemerkst«, würde er flüstern. Das erste Mal träumte sie. Die Fantasien wucherten aus ihr heraus und interessiert kostete sie dieses unbekannte Wachstum aus. Seit Wochen beobachtete sie ihn auf dem Schulhof. Zu Hause freute sie sich auf den nächsten Schultag. Die Wochenenden hasste sie. Saskia war seit Ewigkeiten der Schrecken aller Lehrer. Die Klassenlehrerin sagte am Telefon zu Saskias Vater, sie ist kein Mädchen, sondern ein Phänomen. Sie fing sich einen Tadel nach dem anderen ein und schrieb die besten Arbeiten. Egal, wohin die Direktorin Saskia schickte, ob zur Englisch- oder zur Physik-Olympiade, sie war immer unter den drei Besten. Auf dem Schulhof hatte sie einmal den jüngeren Schülern gezeigt, wie man Frösche aufbläst, bis sie platzen. Hannes hatte sie dann bei den Eltern verpetzt. Als sie zur Rede stellten, ihre Mutter zeterte, ihr Vater sah sie traurig an, hatte Saskia nur dagestanden und gegrinst. Sie hatte eine Woche Hausarrest bekommen, aber das war lächerlich. Saskia sprang durchs Fenster in den Hof und alle wussten das. Im Schulhof lehnte sie an der Mauer, rauchte und beobachtete ihn. Er stand immer allein, die hellblaue Jacke geöffnet, einen Apfel kauend. Er hatte dünne Arme. Sie sah, wie er die Schale mit den Zähnen aufbiss und wie er aß, Gehäuse und Blüte, bis nichts mehr übrig war. Eines Tages wollte sie ihm sagen, »Ich würde alles für dich tun.« Sie beobachtete ihn, wie er Kreise auf dem Schulhof drehte, wie er die Füße setzte und wie er leicht schwankte beim Gehen. Es rührte sie. Manchmal trafen sich ihre Blicke und immer sah er weg. Die Mutter schimpfte, wenn Saskia vor dem Spiegel stand und sich lange das Haar bürstete. »Denkst wohl, du bist hübsch?«
»Haha, sehr witzig«, sagte Saskia dann.
»Rotes Haar, Sommersprossen und dürr wie ein Stock. Guck dich bloß nicht so verliebt an.«
Die Sommerferien waren seit jeher unerträglich, denn sie wohnten auf dem Dorf.
Saskia schlug sich dann mit ihren Brüdern, mit dem Jüngeren und mit dem Älteren, und sie misste mit dem Vater den Schweinestall aus. Hin und wieder fuhr ein Trecker vorbei.
Saskias Haar war gar nicht rot, sondern blond. Nur wenn Sonne darauf fiel, schimmerte es rötlich. Sie wusste, dass sie schön war.
Wenn sie zu Hause den Kater fütterte, der allen drei Geschwistern gehörte, das Fell streichelte und die Barthaare an ihrem Knie zitterten, stellte sie sich vor, wie sie hinter Adrian träte, die Hand in sein Haar legte und wie er sich dann umdrehen und vor ihr erschrecken würde. Sie würde ihn anlächeln und das Haar in ihrer Hand wäre weich. Seit ihre Träume Adrian hießen, schien es, als würde sie alles viel deutlicher wahrnehmen als früher. Das Fell des Katers glänzte in verschiedenen Rotnuancen und unter ihren Fingern knisterte es auf. Achim gab es seit 10 Jahren. Alle drei Geschwister verwöhnten ihn gleichermaßen und gleichermaßen vergab Achim seine Zuneigung an sie drei. Seit er kastriert war, verließ er das Grundstück nicht mehr. Einmal nur hatte er es getan und war durchs Gartentor ins Dorf geschlichen. Niemand hatte es bemerkt. Gegen Abend klingelte ein Nachbar und Saskia war an die Tür gegangen. Der Nachbar hatte eine Decke in der Hand gehabt, darin lag der Kater. Bis heute war nicht klar, wie Achim sich den doppelten Bruch am Bein zugezogen hatte, ob er auf ein Dach geklettert und runtergefallen war oder ob ihn jemand absichtlich verletzt hatte. Die Brüder kamen zur Tür gerannt. Jan war kreidebleich geworden und hatte sofort Vaters Wagen aus der Garage geholt, um mit dem Kater zum Tierarzt zu fahren. Hannes hatte angefangen, jämmerlich zu weinen und »Stirb nicht, bitte stirb nicht, Achim«, geschluchzt. Das war einer dieser seltenen Momente, in denen Saskia eine zärtliche Regung für ihre Brüder verspürte. Sie hatte sich auf den Beifahrersitz gesetzt und den Kater sanft in ihren Schoß genommen. Jan war schnell gefahren, aber vorsichtig. Einmal hatte er sie angesehen und voller Hass durch die Zähne gezischt. »Wenn ich den erwische, der Achim das angetan hat, ich bring ihn um, Saskia.« In seinen Augen hat es verdächtig geblinkt. Sie hatte die Hand ausgestreckt und seine Wange gestreichelt. Das war noch nie vorgekommen. Er hatte sich einen Moment gegen ihre Finger geschmiegt. Dann zog sie die Hand wieder weg und sah auf den Kater. Der atmete nur schwach und in ihrer Brust hat es gestochen. Neuerdings stach es auch in der Brust, wenn sie Adrian sah. Saskia betrachtete Achim manchmal, wenn er schlief, sah, wie im Schlaf seine Ohren oder die Pfoten zuckten, als träumte er von einem fernen Glück, das es zu jagen galt. Adrian hatte ein Lachen, das Saskia in Entzücken versetzte. Am Anfang war es hoch und hell und in der Mitte brach es. Ein unschuldiges Lachen, dachte sie. Wenn Saskia den Kater streichelte, leckte der manchmal ihre Fingerspitzen oder schnurrte in ihre Hand hinein. Er schmiegte sich in ihren Schoß oder kletterte über ihre Brust bis zum Hals hoch. Sie kraulte ihn, während sie fernsah, und manchmal wünschte sie sich, für eine Minute in die Katerhaut hineinkriechen zu können, weil sie wissen wollte, wie es sich anfühlte, von ihrer eigenen Hand gestreichelt zu werden. Wenn sie im Bett lag und Adrians Bild herbeirief, stöhnte sie tief auf. »Warum gerade er?«, fragte sie sich. »Er war schmächtig und er war kleiner als sie.« Sie hatten noch kein Wort gewechselt. Wieso bekam sie schon Herzrasen, wenn sie irgendwo auf der Straße eine hellblaue Jacke sah? »Das muss Liebe sein«, dachte sie. »Liebe braucht keine Gründe.« So wie bei Achim. Sie hatten zu dritt ihr ganzes Geld für die Operation geopfert. Da hatte es überhaupt keine weitere Überlegung gegeben. Als er wieder zu Hause war, hatten sie abwechselnd über Achims Schlaf gewacht. Jetzt ist Hannes 16, aber damals war er erst 12 und er war nicht ein einziges Mal während der Wache eingeschlafen. »Wir füttern Achim und streicheln ihn«, dachte Saskia, »ohne dass er uns das dankt. Und dass er den Bezug ihres Sessels zerfetzt hatte und manchmal einen Harnfleck an Jans Motorrad hinterließ, war egal. Sie liebten ihn deshalb nicht weniger.« Heute hatte sie versucht, Adrians Augen einzufangen. Das war ja auch geglückt. Er hatte den Blick jedoch jedes Mal schnell gesenkt. Einmal war er rot geworden. Als es zum Unterricht klingelte, war er als einer der Ersten durchs Schultor ins Gebäude geschlüpft. »Er hat Angst vor mir«, dachte sie.
Sie hatte noch an der Mauer gelehnt und zu Ende geraucht, bevor auch sie ins Gebäude ging. Lag Saskia an der Hängematte und rauchte die Zigaretten, die sie Jan gestohlen hatte. Hannes saß am anderen Ende des Gartens und zog dem Kater Strümpfe und eine Mütze an. Der ließ alles mit sich geschehen, schnurrte wahrscheinlich noch dabei. Saskia dachte an Adrian. Daran, wie erschrocken er ausgesehen hatte, als ihm klar geworden sein musste, dass sie ihn nicht zufällig so oft ansah. Diese Erinnerung faszinierte sie und sie ließ sie gleich noch einmal ablaufen. Was er wohl gedacht hatte, fragte sie sich. Es war viel zu heiß, um irgendwas anderes zu tun, als zu liegen und nachzudenken. Eine Fliege summte um sie herum. Sie scheuchte sie weg. Sie sah minutenlang in den Himmel und beobachtete die Wolken. Sie hörte Hannes helles Lachen und sah, wie der Kater in Strümpfen und mit Mütze über den Rasen lief. Die Fliege war penetrant und setzte sich schließlich auf ihren Arm. Sie schnappte sie. Sie hielt die Kippe im Mund wie die Jungs aus ihrer Klasse und riss der Fliege die Flügel aus. Dann setzte sie auf den Boden, wo sie hilflos herumhüpfte, und drückte schließlich die Zigarette auf ihr aus. Es zischte nicht mal. Seit sie Adrian kannte, war sie auf merkwürdige Weise ruhiger geworden. Sie stahl auch nicht mehr, bis auf Jans Zigaretten, aber das war ein Kavaliersdelikt. Stehlen hatte es sowieso nicht mehr gebracht. Einmal hatte sie Geld aus der Handtasche ihrer Mutter genommen, 50 Mark. Es gab keinen Krach. Dabei hatte sie es sich genau vorgestellt, wie sie alle drei verdächtigt worden wären, wie sie dann die Schuld weit von sich gewiesen und auf Jan gezeigt hätte. Woher glaubt ihr denn, hat er das ganze Spritgeld? Der Skandal war ausgeblieben. Die Mutter hat in der Küche gesessen und geweint. Der Vater hatte Saskia traurig angesehen. Guckt bloß nicht so, hatte sie gesagt. Ich hab's nicht mehr, ich hab's weggeworfen. Hannes lief hinter dem Kater her. Der machte sich ein Spiel daraus und versteckte sich unter den tief hängenden Ästen der Silbertanne. Hannes legte sich flach auf den Bauch und rief nach ihm, leise, kosend. Nie war etwas passiert, dachte Saskia. In der Schule auch nicht. Die Jungs aus ihrer Klasse trauten sich nicht mehr an Saskia ran. Und die anderen versuchten es nur einmal und dann nicht wieder. Auf den Schulfesten sprachen die Jungs aus den Parallelklassen sie reihenweise an, obwohl sie keinen Rock trug und fast ungeschminkt war. Saskia trug Jeans und ein enges Top, das Haar zum Pferdeschwanz gebunden. Wenn ihr beim Tanzen einer an den Hintern fasste, rammte sie ihm die Faust in den Schritt. Dann stieß sie ihn weg und zischte, Arschloch. Keiner, hatte sie jedes Mal gedacht, wenn sie zu ihrem Platz zurückging und den Blick über die ganze Meute schweifen ließ. Kein einziger. Was willst du eigentlich? Hatten ihre Klassenkameradinnen sie mal gefragt. Saskia hatte sich nur umgedreht und laut gelacht. Hannes lag jetzt auf dem Rücken und sah in die Luft. Achim kam aus seinem Versteck hervor, kletterte auf Hannes drauf und machte es sich auf seiner Brust gemütlich. Saskia blies Rauch aus. Manchmal sah sie sich als Jungen und Adrian als Mädchen. Dabei fühlte sie sich nie als Junge. Sie war sehr zufrieden mit sich, so wie sie war. Nie im Leben wollte sie ihre Brüste, den Po und die Schenkel für einen eckigen Jungenkörper eintauschen. Trotzdem stellte sie sich manchmal vor, Adrian als Junge zu verführen. Und dann musste sie grinsen. Zu ihm würde sie sanft sein. Sie war fast 20, er erst 16 und vielleicht hatte er noch nie Sex gehabt. Den Flaum auf seinen Wangen würde sie streicheln. Sie würde ihr Gesicht in den wilden Locken vergraben und danach seine Mundwinkel küssen. Am Morgen würde sie Kaffee ans Bett bringen und im Bad den Duschkopf niedriger für ihn stellen. Seine Haare auf den Fliesen würden sie nicht stören. Sie würde sie zusammenfegen und kein Wort darüber verlieren. Mit Geschenken würde sie ihn überhäufen, jeden Tag eins. Intimität, dachte sie, ist immer brutal, selbst wenn sie sanft ist. Aber das wäre die einzige Brutalität zwischen ihnen und Saskia würde sanft sein. Achim schien irgendwas bemerkt zu haben. Er setzte sich auf, sprang von Hannes runter und lief über den Rasen laut maunzend auf sie zu. Dabei hatte sie ihn gar nicht gerufen. Sie klopfte auf ihre Schenkel und Achim sprang, suchte sich eine gute Position und fing dann an, laut zu schnurren. Sie schob ihm die Mütze vom Kopf und streichelte seine Ohren. Dann schloss sie die Augen. Seine Locken würde sie zurück aufs Kissen streichen, würde einen Finger auf seine Lippen legen und ihn bitten, daran zu lecken. Der Finger würde halsabwärts fahren zum Nabel und in das Haar darunter, das sicher auch schwarz war. Schwarz und weich. Nur das Haar dort, dachte sie, nur das Haar würde ich berühren, bis er tiefer atmet und mich bittend ansieht. Und an diesem Punkt verwandelte ihre Fantasie Saskia in einen Jungen und Adrian in ein Mädchen. Die kleine Veränderung störte ihre Träume nicht. Wenn man Fakten in Fantasien übersetzt, dachte sie, verlieren sie plötzlich an Bedeutung. Sie würde seine Beine auseinanderschieben und sich über ihn legen, würde seine Handgelenke umfassen und ins Laken drücken. Sie würde ihn fest umschlungen halten und er würde ein bisschen zittern, aber das wäre normal. Vertrau mir, wollte sie sagen, wenn sie eindringen würde und Adrians Gesicht wäre nah unter ihrem. Sie wollte seine Augen dabei sehen, den leisen Schmerz darin, den sie ihm trotzdem zufügen müsste. Sie würde ihre Lippen auf seine senken und flüstern, küss mich. Und die Handgelenke in ihren Fingern würden aufhören zu zucken, wenn sie dann seinen Mund bezwingen würde. Und er würde sich öffnen für sie, weil er genau wüsste, dass es zu spät wäre und dass er nicht mehr wegkäme, selbst wenn er es wollte. Und sie würde ihn sanft durchbohren, dort, wo er verwundbar war. Ihre Zunge würde im selben Rhythmus wie ihr Becken stoßen, zärtlich, aber doch beherrschend. Und er würde nachgeben unter ihr und sie lieben. Das gefiel ihr. Sie wollte es sich nochmal abends im Bett vorstellen. Sie würde ihn immer beschützen. Vor dem Wetter? Vor dem Kranksein? Vor jeder Gefahr? Der Kater hatte angefangen, sich geruhsam zu putzen. Saskia hörte die Motorräder noch, bevor sie sie sehen konnte. Sie schob die Sonnenbrille auf ihre Nase zurück. So konnte sie alles sehen, ohne dass man sie sah. Die zwei bretterten die Auffahrt rauf und bremsten am Stall ab. Es war wieder dieser ätzende Kumpel von Jan dabei. Mario. Er setzte den Helm ab, sah Saskia liegen und rief, »Hey, komm mal her!« Saskia rührte sich nicht. »Ey, ich meine dich!« rief Mario. Komm doch selber, du Penner, rief sie zurück. Jan bockte sein Motorrad auf, setzte den Helm ab und schüttelte seine Locken aus. Mario rief zu ihr rüber. Hol uns mal ein Bier aus dem Kühlschrank, darfst doch mal nippen. Dann lachte er, als wäre das ein besonders intelligenter Witz. Idiot, dachte Saskia und rief, leck mich. Er überquerte den Rasen, ging auf die Terrasse und schob die Tür auf, als wäre er bei ihnen zu Hause. Es war ihr schleierhaft, warum Mario Jans Freund war. Dann lieber gar keine Freunde, dachte Saskia, so wie ich. Aber ihr Bruder hatte schon immer einen komischen Geschmack gehabt. Mario verschwand in der Küche und kam nach einer Weile mit zwei Bierdosen zurück. Jan war zu Saskia rübergekommen, hockte sich hin und kraulte Achim, der sich behaglich auf ihrem Schoß ausgestreckt hatte. Sie schwiegen. In solchen Momenten waren sie sich ausnahmsweise einig. Mario streckte Jan eine Dose hin, der lächelte. Doch dann griff Mario dem Kater an den Nacken. Er schüttelte ihn und fand das offenbar auch noch witzig. Achim fauchte und hieb ihm die Krallen ins Fleisch. Miststück, zischte Mario und zog seine Hand zurück. Da baute sich Jan vor ihm auf und sagte sehr leise. Nur einmal. Lass den Kater in Ruhe, ja? Mario lachte verunsichert und sah auf seine verzerkratzte Hand. Achim lag ruhig, aber seine Ohren waren gespitzt und seine Barthaare zitterten. Saskia schob sich die Sonnenbrille auf die Stirn. Sie sah Mario direkt in die Augen und sagte, Jan, ich will demnächst eine Gartenparty hier machen, so richtig mit Musik und Grillen. Und wenn du magst, kannst du eine Süße oder einen Freund mitbringen, aber auf keinen Fall diesen Typen hier. Mario lachte. Jan lächelte nicht mehr. Er streckte die Hand nach dem Kater aus und sagte, gute Idee, Saskia. Achim hatte die Augen geschlossen und schnurrte wieder unter Jans Fingern. Vor dem Einschlafen dachte Saskia sich sentimentale Szenerien aus und streichelte sich dabei. Dann sah sie die 13b und die 10a bei einer Klassenfahrt im Sommer an der Ostsee. Sah, wie Adrian in einer unmodernen grünen Badehose in die Wellen rannte, seine Beine waren käseweiß, sah, wie er einen Ball warf und ihm hinterher schwamm. Der Ball trieb auf den Wellen und er folgte ihm, konnte ihn jedoch nicht fassen. Sie erkannte sofort, dass er seine Kräfte überschätzte und dass er sich bedenklich weit vom Ufer entfernte. Sie war natürlich die Einzige, die ihn im Auge behielt. Wer sollte ihn sonst auch beachten? Sie war die Einzige, die mitbekam, wie er sich im Wasser umdrehte, die Entfernung bemerkte und erschrak. Sah, wie er verzweifelt winkte. Eine Weile tat sie nichts in ihrer Fantasie, ließ ihn winken oder winkte zurück. Sie sah entspannt vom Sand aus zu, wie er langsam müde wurde. Sie schloss sogar für einen Moment die Augen. Das gab ein Standbild. Und dann stürzte sie sich in die Wellen und hatte schnell die Stelle erreicht, wo er mit dem Wasser kämpfte, packte seinen Körper in dem Moment, als er gerade untergehen wollte, und brachte ihn zurück ans Ufer. In einem anderen Traum waren die Klassen im Winterurlaub, und er war schon seit Stunden verschwunden. Niemand machte sich Sorgen um ihn. Sie begab sich allein auf die Suche und fand ihn mitten auf dem Skihang, mit gebrochenem Bein. Sie hockte sich neben ihn und beobachtete die Erleichterung in seinem Gesicht. Aber sie tat nichts. Sie legte ihm nur die Lippen ans Ohr und flüsterte, dass sie wieder gehen würde. Dass sie ihn einfach liegen lassen würde und niemand würde es erfahren. Sie streichelte ihm dabei die verschneiten Locken aus dem Gesicht. So lange, bis er weinte. Dann schwieg sie, lehnte sich zurück und sah ihm aufmerksam beim Weinen zu. Manchmal stellte sie sich vor, an dieser Stelle eine Zigarette anzuzünden. Und dann hob sie ihn hoch, in ihren Träumen war sie sehr stark und trug ihn den ganzen Weg zurück in die Herberge. Eine Woche vor der Gartenparty sprach sie ihn das erste Mal an. Das heißt, sie sagte nichts, sie steckte ihm in der Pause die Einladung zu. Er riss die Augen auf und wich vor ihr zurück, als sie auf ihn zukam, aber sie hatte gelächelt. Später stand sie wieder rauchend gegen die Mauer gelehnt, beobachtete er, wie er die Einladung öffnete, wie er errötete und sich nervös durchs Haar strich. Dann hatte er den Blick gehoben und als er merkte, dass sie ihn betrachtete, war er noch nervöser geworden. Beim Klingeln war er sofort zum Schultor und ins Gebäude gestürzt und er schwankte noch mehr als sonst dabei. Da hatte sie sich vorgestellt, zu ihm zu gehen, ihn festzuhalten und umzudrehen, ihn ganz sanft an sich zu ziehen, die Hand an sein vorsichtiges Gesicht zu legen und zu sagen, »Hab keine Angst, ich liebe dich doch.« Sie dachte schon, er würde nicht mehr kommen und fühlte, wie sie hohl wurde. Hohl vor Enttäuschung. Saskia hatte am Nachmittag Girlanden aufgehängt und Fackeln in die Erde gesteckt. Achim saß auf Hannes Schoß und Hannes schmuste mit ihm und steckte ihm ab und zu ein Stück Fleisch zu. Saskia sah immer wieder zum Tor und dann auf die Uhr. »Na«, sagte Jan und grinste unverschämt, »wartest wohl auf deinen Liebsten?« »Ach, leck mich«, sagte sie, griff nach dem Glas, doch dann hob sie den Blick und sah Jan ernst an. »Vielleicht?« Da ging das Gartentor auf und er stand da, in der hellblauen Jacke. Er trug ein Hemd darunter und um den Hals hatte er ein albernes blaues Tuch geschlungen. Er hielt eine Chipstüte und eine Flasche Wein in der Hand. Augenblicklich wurde es sehr still und alle sahen auf. Genau so hatte Saskia sich das vorgestellt. »Wer hat denn den eingeladen?«, sagte eine Tusse aus ihrer Klasse gedehnt und fing an, wie blöde zu kichern. Adrian tapste unsicher den Gartenweg hoch, die Fackeln brannten und Saskias Herz fing an zu rasen. Sie drehte sich zu der Tusse um und funkelte sie an. Als Adrian vor dem Tisch stand und verunsichert in die Runde sah, stand Saskia auf und ging ihm den einen Schritt entgegen. Sie nahm ihm den Wein ab, griff dann nach seiner Hand und sagte sehr deutlich, »Das ist Adrian, mein Freund.« Wenn es einen Moment der absoluten Überraschung gab, so war es dieser. Saskia hörte den Aufschrei nicht, sie sah ihn in den Gesichtern. Sie hielt ihr Glück in der Hand. Und dass es schweißnass und kalt war, störte sie nicht. Sie sah Adrian an und lächelte ihr schönstes Lächeln. Sie wusste, dass sie atemberaubend aussah. Ihr Haar hatte sie hochgesteckt und sie trug einen Hosenanzug und eine glänzende blaue Bluse. Achim sprang von Hannes Schoß, scharwenzelte um ihre Beine und verschwand dann durch die Terrassentür im Haus. Adrian sagte nichts und sie zog ihn auf die Bank gleich neben sich und schob ihm ein Glas Wein zu. Sie lehnte sich zurück und atmete aus. Alles war gut. Er war da. Die Gespräche hatten langsam wieder eingesetzt, aber immer wieder stahlen sich die Blicke zu ihnen. Adrian saß sehr gerade und nippte an seinem Wein. Sie legte ihm vorsichtig eine Hand aufs Bein und versuchte ihn anzusehen. Er sah krampfhaft auf den Boden. »Adrian?«, fragte sie leise. Er sprang auf. »Auf Toilette«, murmelte er und ging auf das Haus zu. »Warte, ich komm mit«, sagte Saskia und stand auf. »Ich zeig dir, wo es ist. Du kennst dich ja noch nicht aus.« Alle sahen ihn hinterher. Als sie im Haus waren, drängte sie ihn gegen die Wand, presste ihren Körper an seinen und bedeckte sein ganzes Gesicht mit Küssen. Er roch nach Kamille und sie fing an, vor Spannung am ganzen Körper zu zittern. Alles war noch aufregender, als sie sich vorgestellt hatte. Seine Lippen waren weich, doch er reagierte nicht. Sie legte ihre Hände um sein Gesicht und öffnete mit der Zunge seinen Mund. Er blieb reglos. Sie ließ ihn los, war außer Atem. »Ich will dich«, sagte sie. »Ich liebe dich.« Er sah zu ihr hoch, lehnte den Kopf gegen die Wand und schloss die Augen. Sie legte ihre Hand auf seine Brust, fuhr aufwärts bis zum Hals und öffnete das blaue Tuch. Sie steckte es in ihre Hosentasche, strich seinen Hals entlang nach unten und wollte sein Hemd aufknöpfen. Da riss er die Augen auf und griff nach ihrer Hand. Sie lächelte zärtlich. »Saskia, ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber ich habe nie...« Er schluckte. »Ich finde dich nett. Und auch schön. Aber ich...« Sie lächelte immer noch, aber etwas griff eiskalt nach ihrem Herz. »Ich liebe dich nicht.« Er schluckte wieder. »Es tut mir leid.« Er sah auf den Boden. Sie wich zurück, griff sich an die Brust, denn sie hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. »Ich kann's dir beibringen«, flüsterte sie, und Tränen rannen dabei über ihr Gesicht. Sie wischte sie mit dem Handrücken ab. »Das Leben.« Er drängte sich an der Wand entlang, ging Schritt um Schritt von ihr fort, tastete nach der Terrassentür in seinem Rücken und öffnete sie. Er sah sie noch einmal an und wiederholte leise, »Es tut mir leid.« Dann war er draußen und lief über den Rasen zurück zu seinem Platz auf der Bank. Sie sah ihm hinterher und ihr war, als senkte sich der Himmel, als ging er mit einem ohrenbetäubenden Dröhnen auf die Erde nieder, um darin zu versinken. Sie lehnte sich an die Wand und rutschte dann daran herab auf den Teppich. Achim kam aus der Küche, strich um ihre Beine, stupste mit seiner feuchten Nase gegen ihre Hand. Nach einer Weile suchte sie in ihrer Hosentasche nach einem Tempo und zog sein blaues Tuch heraus. Der Kater blinzelte sie an und begann zu schnurren. Sie streckte die Hand nach ihm aus und zog ihn sanft heran. Als Saskia zurück in den Garten kam, waren ihre Augen trocken. Sie setzte sich neben Adrian und fing an, sich an den Gesprächen zu beteiligen. Sie war freundlich zu Adrian, so wie sie heute freundlich zu allen war. Sie schenkte Hannes Wein nach, er sah sie verwundert an. Jan bot ihr von seinen Zigaretten an und dankbar rauchte sie. Adrian beobachtete sie schüchtern von der Seite. Er rauchte nicht. Wenn sie sich zurücklehnte, atmete sie wieder den Duft von Kamille ein und ihre Hände krampften sich zusammen. Da stand Hannes auf, um noch Weißwein aus dem Kühlschrank zu holen. Sie sah, wie er über den Rasen zur Terrassentür lief und begann Jans Freundin in ein Gespräch über Schauspieler zu verwickeln. Hannes Schrei zerschnitt alle Gespräche. Jede Faser ihres Körpers fing an zu zittern. In Zeitlupe sah Saskia ihn durch die Terrassentür stolpern. Am Tisch war es totenstill geworden. Entsetzt starrten alle auf Hannes, der den Weg entlang wankte, etwas an seiner Brust barg und dabei weinte und weinte. Als er da war, legte er es in Jans Schoß. In diesem Moment zerbrach Saskias Herz ein zweites Mal. Sie konnte es hören. Jans Gesicht wurde entsetzlich blass, so blass, dass sie dachte, er würde ohnmächtig werden. Am ganzen Körper zitternd knotete er das blaue Tuch von Achims Hals, mit dem er erdrosselt worden war. Saskia hatte sich unbemerkt erhoben und war rückwärts in den Schatten des Stalls geschwankt. Niemand beachtete sie. »Achim, meine Achim«, flüsterte sie immerzu. Sie sah, wie Jan den Kater vorsichtig auf den Boden legte, sah, wie Jan und Hannes einen Blick wechselten, sah, wie sie aufstanden und langsam auf Adrian zugingen. Danke.
Antje Wagner las aus Mottenlicht die Erzählung Katzenliebe. Wow. Wunderbar. Ja, wir sind etwas in Zeitdruck.
Etwas in Zeitdruck, ja.
Das ist auch gut so, weil wir können gar nicht mehr reden, glaube ich. War so spannend und wir freuen uns, dass du gelesen hast. Wir hoffen natürlich, dass es euch da draußen an den Rundfunkempfängern auch genauso gut gefallen hat wie uns und werden auch natürlich in den nächsten Monaten nochmal was von dir hören hier auf diesem Sender. Das ist klar, du wirst uns noch Geschichten einlesen.
Bis Ende Juli bist du ja noch in Erfurt.
Genau.
Das muss man
Gott sei Dank, die schönsten Monate.
Ein Literaturspezial heute hier bei den Chili Gays. Wir sind am Schluss und nach uns kommt jetzt Step on It, die Reggae Raga Dancehall-Sendung. Und am Dienstag in der Wiederholung hört ihr Novosti, das Infomagazin, nach uns. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Antje Wagner, dass sie hier war, und wünschen euch da draußen natürlich eine schöne Woche.
Und es bleibt noch darauf hinzuweisen, dass wir in der nächsten Sendung wieder eine Literatur Ausgabe machen werden. Die Bücher dazu könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen, www.chiligays.de mit Doppel-L und zwei I's.
Das werden allerdings keine Lesungen sein, sondern wir werden euch etwas über die Bücher erzählen und die könnt ihr dann auch gewinnen. Ja, das war's. Schönen Dank,
ja,
Antje. Tschüss. Und auch ihr natürlich da draußen. Wir sagen tschüss. Das waren für euch der Yves
und der Jörg.
Geist.
Ah, schön und scharf.